Heute im No Lawyers Podcast der Seriengründer Max Wittrock.
Du hast erstmal so eine abstrakte Idee und ich glaube, der Prozess ist wirklich relativ straightforward. Du hast dieses abstrakte Ziel, ich will ein Bier auf den Markt bringen, wie gesagt, Konzeptkreativität, wie mache ich das, wie soll das aussehen? Und dann brichst du es in Einzelschritte runter. Und ich will das gar nicht trivialisieren, das ist unterwegs schon anstrengend, aber das ist, glaube ich, echt mal der Schlüssel.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Max Wittrock ist das, was man als Seriengründer bezeichnen würde. Neben den Unternehmen MyMüsli und Jokolade war er nun erneut an einer Gründung beteiligt. Und zwar von Zero Labs, einem alkoholfreien Bier ohne Zucker. Und das alles, obwohl er ursprünglich mit einem Jurastudium startete. Wie er seinen Weg in die Startup-Welt gefunden hat, nebenbei auch noch zum Autor wurde und welche Learnings er auf diesem Weg erzielte, darüber sprechen wir heute. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und würde aber erstmal mit der Icebreaker-Frage starten. Und die lautet, was wolltest du eigentlich als Kind werden?
Kein Jurist, weil ich den Beruf nicht auf dem Schirm hatte, aber ich denke, es hat so relativ klassisch angefangen von Pilot bis Arzt, aber es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich Journalismus auch ganz spannend fand und als ich dann so älter wurde, so Teenager, war das so mein Berufswunsch.
Okay. Und du hast ja dann aber tatsächlich Jura studiert, richtig?
Genau. Also ich stand so vor der Entscheidung, wie viele vielleicht, was mache ich? Und ich weiß noch, dass mir damals viele Leute gesagt haben, Jura, also wenn du das nicht unbedingt wirklich machen willst, das ist gar nicht so easy, vor allem dieses Examen. Da habe ich gesagt, ja, so schwierig kann das ja nicht sein, aber so kann man sich irren. Nee, aber ich hatte mir relativ früh dann Journalismus so als Paralleloption überlegt und es gab ja sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die auch Juristen waren. Oder das ist gar nicht so unklassisch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch so ist. Und deswegen dachte ich, das passt doch ganz gut. Und so bin ich einigermaßen naiv in das Jurastudium reingestolpert.
Und dann hat sich ja nochmal eine ganz andere Richtung verschlagen. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Aber du hast gegründet. Würdest du sagen, dass du das Studium dann bereust, weil es ja doch etwas länger ist, aufwendiger als vielleicht jetzt, ich sag mal, ein BWL-Studium?
Hinterher ist man ja immer schlauer. Ja, und wenn ich nicht in Passau Jura studiert hätte, dann hätte ich auch nicht meine späteren Geschäftspartner Philipp und Hubertus kennengelernt. Also insofern bereue ich das überhaupt nicht. Aber klar, gibt es so eine Stimme in mir, die sagt, für das, was ich jetzt mache, wäre es vielleicht auch mit einem anderen Studium gegangen. Aber ich finde, das ist immer so Quatsch, ne? Hinterher ist man immer schlauer. Also nee, das war auch ein cooles Studium und das war auch wirklich interessant. Aber wie alle, das Examen ist halt jetzt nicht so nichts, was man ja so eben nebenbei erledigt. Und das fand ich jetzt nicht ideal, aber mei.
Ja, wir haben ja eine lustige Gemeinsamkeit. Ich habe ja auch in Passau Jura studiert. Und ich kann mich noch so gut erinnern an die Gründungszeit von MyMüsli, weil plötzlich habe ich das erste Mal gehört von Startups. Ne? Also es war davor, die Berührungspunkte mit Startups waren ja eigentlich noch relativ gering und es war auch noch nicht so, dass es eine Gründerlandschaft oder Ähnliches in Deutschland gab. Und ich weiß noch, als ihr gestartet seid, war das so, das war einfach richtig cool. Wir haben in Passau ein Startup, das macht Müsli und so weiter. Wie seid ihr denn da überhaupt darauf gekommen, sowas zu starten?
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, was ganz cool wäre, einmal so setting the scene. Ja, wir stellen uns so einen Film vor und da würde jetzt so eine Kamera so langsam auf diese Stadt zu fahren. Wie sah denn damals so die Gründerszene da aus? Und ich habe schon das Gefühl, da gab es auch schon damals natürlich viele Leute, die irgendwie Sachen ausprobiert haben, aber vor allem auch lokal, Gastronomien oder so, viele Studentinnen und Studenten, für die man Sachen ausprobiert. Aber für diejenigen, die jünger sind, es war jetzt nicht so, dass Entrepreneurship so wirklich, finde ich, also korrigiere mich gerne, aber so einfach so eine richtig krasse Berufsoption war. Das war eher so exotisch. Würdest du?
Total. Ja, 100%.
Also, das heißt, also man, so setting the scene, es war, es war so, dass man nicht wie heute, was ja richtig toll ist, dass sich das in den letzten mittlerweile schon fast 20 Jahren verändert hat, dass das viel, viel mehr auf dem Schirm hat, dass Startups gründen so ein Ding ist. Und jetzt war es so, dass ich wollte eben Journalist werden oder hatte das als Berufsoption im Kopf und habe deswegen für so eine lokale Wochenzeitung mit Freunden so eine Uni-Kolumne geschrieben. Und da gab es zwei Jungs, die ich schon kannte aus der Uni, und die hatten eine Videothek aufgemacht. Ich glaube, damals im zweiten oder dritten Semester. Und das für die Jüngeren, die wissen ja schon gar nicht mehr, was das ist, aber früher musste man wirklich Filme, also VHS oder DVDs, in Videotheken ausleihen. Und wenn man nicht zurückgespult hat, dann musste man auch 1 Euro Strafgebühr zahlen. Jedenfalls die Idee von Hubertus und Philipp war, dass man eine Videothek macht in einer Stadt mit knapp 10.000 Studenten, aber eben noch kein richtiges Breitbandinternet. So, das war noch so die ISDN-Zeit, wo man mit dem Fingerabdruck DVDs ausleihen kann. Das heißt, rund um die Uhr, was damals echt krass war, so einen Automaten aufzustellen. Und über diese Jungs habe ich eine Kolumne geschrieben. Und wir kannten uns eben schon aus der Uni, aber so haben wir uns so ein bisschen über Unternehmertum unterhalten und cool, dass ihr das macht und ich finde sowas richtig toll. Und die beiden haben mir eigentlich so das erste Mal, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, war das zweites, drittes, viertes Semester irgendwann da, diese Option aufgezeigt. Und bevor ich jetzt zu der Frage mit Mamusi komme, finde ich das immer ganz wichtig, dass das ist ja auch was zum Beispiel der Startup-Verband ja auch macht, was ich auch toll finde, dass du überhaupt mal auch Menschen, die wie ich jetzt nicht unbedingt aus einem unternehmerischen Umfeld kommen, das Unternehmersein mal als Option aufzeigst und dass du sagst, das ist ein Berufsweg, den man einschlagen kann. So, und fast forward haben wir so überlegt, was können wir alles machen? Und dann waren wir 2005 auf dem Weg zum Badesee und haben den Radiospot von einer anderen Müsli-Firma gehört. Und das war echt so der initiale Moment, mal über das Produkt Müsli nachzudenken. Und
es kann nur der eine Radiospot sein, den jeder kennt. Genau.
Und dann haben wir gesagt, Moment, ich glaube, es war Hubertus, der dann gesagt hat, warum kann man sich Müsli eigentlich nicht selbst zusammenstellen? Und was dann eigentlich erfolgt ist, so bis wir dann 2007 online gegangen ist das, was Günter Faltin, der Entrepreneurship-Professor aus Berlin, immer als Konzeptkreativität beschreibt. Also es ist relativ einfach, eine Idee zu haben, aber es ist relativ schwierig, aus der Idee ein Konzept zu machen. Und das war eigentlich der schwierigste Teil, so dass man wirklich beschließt, das wird ein Online-Konfigurator, wie funktioniert da das Pricing, wie sieht die Brand aus? Und da steckte relativ viel Arbeit drin und das hat dann auch eben bis 2007 gedauert, bis wir wirklich online gegangen sind.
Und das habt ihr dann nebenbei erstmal gemacht, ne? Ihr wart ja alle noch im Studium und habt dann eure Freizeit geopfert, um an dem Konzept zu arbeiten.
Also das ist alles so, der Nebel der Erinnerung legt sich da jetzt so langsam drüber. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir zwischen meinem mündlichen und schriftlichen Examen gegründet. Sind wir online gegangen. Das würde ich im Nachhinein jetzt auch nicht nochmal so machen. Und ich weiß noch, dass ich mindestens 2 oder 3 Klausurenkurse auch verlassen habe, weil Hubertus mir irgendwie eine WhatsApp oder damals noch SMS geschrieben hat mit, hey, ich habe eine coole Idee oder so, ne? Das Thema hat schon relativ viel Prio gehabt. Hubertus war fertig vor uns. Das war blöd für ihn, weil deswegen hatte er Zeit und musste alleine diesen Webshop programmieren. Das war noch nicht so mit Shopify und man musste den hardcoden. Mhm. Und Philipp hat noch seine Diplomarbeit geschrieben, genau. Und ich habe aufs Examen gelernt oder dann geschrieben. Aber wann genau der Termin war, das weiß ich Gott sei Dank nicht mehr. Das habe ich alles verdrängt.
Und hattest du aber das Gefühl, dass dir dein Studium oder die Kenntnisse, die du da erworben hast, zumindest im Ansatz auch geholfen haben für diese Konzepterstellung oder für diese Ideenumsetzung?
Also ich finde, es ist immer leicht, im Nachhinein, wenn du ein Startup gegründet hast und das hat auch gut funktioniert, dann zu sagen, ach, Studium, das brauche ich doch alles gar nicht, das ist alles Quatsch. Aber ich glaube, die Frage kann ich multidimensional beantworten. Die erste Frage, bringt einem Studium überhaupt was, wenn man gründen will? Ich fand schon, dass mich die Zeit in Passau so als Mensch irgendwie echt weitergebracht hat. Also da habe ich so viele unterschiedliche Leute kennengelernt mit unterschiedlichen Backgrounds und das fand ich schon mal richtig super. Dann das Zweite ist fachlich. Ich finde, beim Jurastudium lernst du ja auch wirklich, dich mal in was reinzuknien, wenn es aufs Examen zugeht und mal wirklich so dieses Durchhaltevermögen zu haben, da jeden Tag dich hinzusetzen, von Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag Klausuren zu schreiben. Und das fand ich echt gut. Also, weil das finde ich, das ist schon sehr, was heißt, ich habe nichts anderes studiert, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, den Aufwand, den du fürs Examen betreiben musst, der ist schon relativ hoch im Vergleich zu manch anderem Studium. Und das Dritte ist, dass ich fachlich tatsächlich, genau, ich konnte halt viel irgendwie machen. Ich war jetzt kein AGB-Spezialist, aber konnte halt die ersten AGB mit Hilfe schreiben. Und ich hatte insgesamt das Gefühl, das hat mir schon eine ganze Menge gebracht.
Ja, ich finde ja auch rückblickend, dass das Staatsexamen nicht zu unterschätzen ist, was so Resilienz angeht. Und ich finde, das ist so eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft als Gründer, als Gründerin. Es läuft nicht immer alles nur nach oben, sondern es ist wirklich, wie man so im Startup-Sprech sagen würde, eine bumpy road. Und viele Dinge klappen auch nicht auf Anhieb. Und so dieses Dranbleiben oder so stressige Situationen auch auszuhalten und daraus dann auch wieder Lösungen zu entwickeln, das finde ich, ist gar nicht so schlecht, das im Jurastudium schon mal erlebt zu haben, um da auch ein bisschen abgehärtet zu sein.
Genau, und deswegen, wie gesagt, ich habe nichts anderes studiert und jedes Studium ist ja herausfordernd. Also ich will gar nicht sagen, das Jurastudium ist jetzt krasser als andere, das kann ich ja gar nicht beurteilen. Aber gerade diese Phase, wie du sagst, dieses sich super diszipliniert hinsetzen, ein relativ abstraktes, großes Ziel zu haben, dass man in so viele kleine Lerneinheiten Schritte runterbrechen muss, dass du eben nicht, wie man es vielleicht aus der Schule gewöhnt war, du hast in der Woche eine Klausur, okay, und du weißt, wenn ich jetzt 5 Tage lerne, kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Da kann ich auch notfalls den Stoff aus dem letzten halben Jahr mir schon nochmal irgendwie reinprügeln. Das war schon eine gute Vorbereitung. Und ich finde, das ist auch was man, weiß nicht, ob du das auch bestätigen würdest. Ich finde, ein großer GründerInnen-Skill ist, ein relativ großes, abstraktes Ziel zu haben und in der Lage zu sein, das in viele kleine Teilschritte zu zerlegen und unterwegs eben nicht den Mut oder die Hoffnung zu verlieren. Mhm. Und das bringt einem das Jurastudium erschreckend gut bei.
Ja, und noch so ein bisschen flexibel in dem Weg dahin zu sein, ne? Auch mal so zu sagen, okay, wir haben es jetzt so probiert, wir brauchen jetzt irgendwie eine andere Lösung, weil da kommen wir nicht weiter.
Ja.
Wie würdest du sagen, war dann so der Verlauf bei Mamüsli? Also war von da an klar, okay, ich bin jetzt Gründer, ich mache jetzt meine Firma und das mit dem Jurastudium ist so ad acta gelegt oder beziehungsweise mit dem Staatsexamen ist so ad acta gelegt oder hast du dann schon auch nochmal mit Referendariat geliebäugelt und bestimmt haben dir auch sicher irgendwelche anderen Juristen gesagt, du musst auf jeden Fall noch das zweite Examen machen, das ist ganz wichtig.
Witzigerweise gar nicht so sehr. Also was ich gemacht habe, in Passau gibt es die Möglichkeit, neben dem Jurastudium zu volontieren. Also da gibt es so ein Institut für Journalistenausbildung und das habe ich dann ab dem 3. Semester gemacht. Und das bedeutet, dass du immer in den Semesterferien machst so ein Volontariat. Das heißt, ich habe ungefähr 5 Monate pro Jahr in Redaktionen gearbeitet und die Zeit dazwischen habe ich studiert und für die Examensvorbereitung habe ich dann mal, glaube ich, pausiert, weiß ich gar nicht mehr. Und dann habe ich nach dem ersten Examen, also ich habe Freischuss geschrieben, den auch bestanden, aber wollte mich da nochmal verbessern, habe ich dann nochmal in der Redaktion gearbeitet in München. Und da war es dann so, da lief dann auch mal Müsli parallel an. Wir sind im April 2007 online gegangen. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann war irgendwann relativ schnell nach ein paar Wochen klar, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden. Ich mache meine Ausbildung schon noch fertig, aber will ich jetzt Journalist bleiben? Und da hat mir auch das Gespräch mit meinem damaligen Redaktionsleiter total geholfen, der im Prinzip gesagt hat, du pass auf, das ist doch jetzt cool, ne? Da ist doch Momentum dahinter. Das fand ich auch toll, ne? Das ist so. Mhm. Manchmal muss man vielleicht einfach eine Gelegenheit ergreifen. Ja, ich weiß, du willst Journalist werden, aber probier das doch jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich mich auch relativ bald dann für mein Müsli entschieden und dann gesagt, ich mache auch kein zweites Staatsexamen mehr und let's go. Wir machen das fulltime, weil schon nach ein paar Wochen klar war, das wird cool, das macht Bock und das erfüllt auch uns, das gibt uns richtig Energie.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Als wir Talent Rocket gegründet haben, haben uns auch viele Leute dann am Anfang gesagt, oh, das ist aber ganz schön mutig, jetzt ein Startup. Und meine Mitgründerin Yasin kommt ja aus der Beratung. Ich war eben auch mit dem ersten Staatsexamen fertig und hatte dann angefangen, in der Kanzlei zu arbeiten. Und wir haben das gar nicht als so mutig empfunden, weil wir uns immer dachten, okay, was soll passieren, wenn das nicht funktioniert? Man kann das ja jetzt auch einfach mal ausprobieren und dann auch wieder zurückgehen in den Job, wenn man eben der Meinung ist, dass man da nicht weitermachen möchte. Von daher, glaube ich, hilft das auch manchmal. Und das sieht man ja jetzt mittlerweile auch immer mehr in Lebensläufen, dass das nicht immer eine Richtung sein muss, sondern man durchaus auch mal was ausprobieren kann und dann wieder einen Weg zurückgehen kann.
Das stimmt. Man hat, glaube ich, so eine sehr gesunde Naivität und man kann sich das auch so schönreden und kann sagen, naja, andere machen vielleicht einen Motorradtrip durch Europa oder so oder Interrail nach dem Studium erstmal. Ich probiere das jetzt halt mal aus. Es ist aber natürlich, finde ich, auch immer schon ein Privilegienthema, so dass ich zum Beispiel, weiß nicht, wie es bei dir war, schuldenfrei aus dem Studium rausgegangen bin, so dass ich halt wusste, ich habe jetzt nicht so einen riesen Studienkredit gegen mich und das hätte mich vielleicht schon nochmal anders entscheiden lassen. Ich hatte auch ein Stipendium, was bei der Finanzierung vom Studium auch nochmal geholfen hat. So das, und das war ziemlich cool, weil in Passau kriegst du eben, wenn du diese Journalistenausbildung machst, kriegst du auch ein bisschen Geld jeden Monat. Und ja, das war schon auch cool. Aber ich glaube auch, deswegen sage ich auch immer, wenn man gründet oder wenn man es sich erlauben kann, sowohl wenn man mental sagt, das fühlt sich jetzt gut an, und wenn man auch finanziell sagt, ich traue mich dieses Experiment, dann würde ich auch immer dazu raten, möglichst früh zu gründen aus dieser Perspektive, wobei die Statistiken ja sagen, es gibt eine relativ gute Korrelation oder eine klar erkennbare Korrelation, gibt es eine amerikanische Studie zum Beispiel, zwischen je älter man ist, desto erfolgreicher oder desto höher sind auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten für das Startup. Und die Kurve geht ziemlich linear hoch bis, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, Faktencheck müssen wir danach mal machen, aber bis wirklich 60, 70 oder so, und erst dann flacht es wieder ab. Das heißt, ein hohes Alter, wie, egal wer jetzt hier zuhört, sollte einen nicht davon abhalten zu gründen.
Ja, oder man kann natürlich auch immer wieder gründen, so wie du das gemacht hast.
Das stimmt, das kann man auch machen, das macht auch Bock. Ich habe halt irgendwann erkannt, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, bei Jura war es bei mir so, ich war jetzt nicht der coole Dude, der irgendwie das 14-Punkte-Examen geschrieben hat und dann gesagt hat, ach, ich mache jetzt doch was anderes, weil ich bin so cool. Sondern ich habe halt relativ schnell auch erkannt, ich lerne echt viel, ich bin diszipliniert, aber ich bin trotzdem gar nicht wirklich gut in den Klausuren. Und wenn du das mal für dich erkennst und sagst, da gibt's vielleicht Menschen, die das einfach geiler drauf haben und die da besser sind, dann ist es ja auch nur schlau, glaube ich, irgendwann zu sagen, wo fließt denn eigentlich meine Energie hin? Warum ist denn das eigentlich so? Und ich habe halt gemerkt, dass mir dieses Projekte realisieren, Ideen zum Leben zu erwecken, das gibt mir halt wirklich Power. Und deswegen macht mir auch Gründen so Spaß. Weil so hoch die Belastung ist, das weißt du ja genauso, so sehr, es gibt wenig Dinge, die mir so sehr das Gefühl geben, am Leben zu sein, wie eben Ideen zu verwirklichen. Und das finde ich, ja, das treibt mich einfach an.
Nach meinem Müsli kam ja dann die Jokolade.
Ja, genau. Also Joko Winterscheid hatte die Idee, dass sklavenfreie Schokolade auf den Markt zu bringen. Und wer Joko so ein bisschen online verfolgt, der weiß ja auch, dass er sehr viel von seiner Zeit und seiner Reichweite dafür nutzt, eben für gesellschaftliche zum Beispiel oder soziale Themen einzustehen. Und wir kannten uns noch nicht gut und das hat mich einfach total bewegt, so, ne, dass jemand da eben auch wirklich dahinter steht, das kannst du halt fühlen. Und ich würde da meine Rolle so beschreiben, ich glaube, ich bin dankbar, dass ich so eine Art Katalysator sein konnte, zu helfen, aus dieser Idee so ein Startup zu machen. Und zwar beiden klar, dass, weil ich halt gesagt habe, hey, da habe ich total Bock, das zu supporten, dass ich da halt so einen gewissen Teil mitsupporte und dann ist es, bis das Unternehmen irgendwie auf eigenen Füßen steht oder weil das ja so, dass er halt seine Vision cool verwirklichen kann. Aber das war ein tolles Thema, ist ein tolles Thema und einfach hat auch, ja, da habe ich so viel gelernt, auch wieder halt ganz andere Industrie, ganz anders als bei Müsli, ganz andere Wertschöpfungskette. Das war richtig cool.
Und schmeckt vor allem auch richtig gut. Also ich bin großer Jokolade-Fan. Welche Sorte sollte man kaufen, mich, wenn man noch nie eine Jokolade probiert hat?
Ich finde das immer, das werde ich oft gefragt, witzigerweise, aber ich finde, kauf sie alle am besten. Ja, und weil ich finde, dann oft wird man überrascht, welche Sorte einem dann doch besser schmeckt und dann dachte man und so. Und ich finde Menschen, die sagen, ich esse ja nur weiße Schokolade. Aber einfach mal testen, gibt's ja zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn, kann man's ausprobieren. Also,
ah, wirklich?
Ja.
Das ist spannend.
Gibt's zumindest, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen nicht gecheckt, aber erst letzten Monat habe ich eine im Bordbistro gekauft. Also,
als kleines Trostpflästerchen, wenn es mal länger dauert.
Ja, oder auch einfach, um sich selber zu belohnen.
Mhm, stimmt.
Für was auch immer. Das ist ja was Gründer nicht gut können. Gründerinnen und Gründer können Meilensteine nicht gut feiern. Mhm. Man denkt immer, fühlt sich immer sofort schlecht, denkt, ah ja, kann sich nicht freuen über irgendwie einen krassen Erfolg, sondern man denkt, ja, warum können wir den Erfolg eigentlich morgen wieder replizieren? Das finde ich ist so ein Gründerproblem, Gründerinnenproblem.
Ja, definitiv. Aber man ist sehr gut oder schnell in der Problemanalyse. Also da wird sofort ein Meeting aufgesetzt, um mal zu besprechen, warum das jetzt nicht geklappt hat.
Wahnsinn.
Aber bei den Dingen, die geklappt haben, gibt's keine großen, wird das nicht mehr groß zum Thema gemacht, das stimmt.
Vielleicht eine WhatsApp gegenseitig, so irgendwie, ja, dass man sagt so, hey, cool.
Daumen hoch.
Aber da müssen wir auch besser werden. Nee, ja. Und bei Jokolade, also ich bin bei Müsli 2019 raus, dann kam Jokolade. Ich bin bei beiden übrigens auch kein Gesellschafter mehr, einfach weil das, für mich hat sich das immer gut angefühlt zu sagen, so, jetzt wirklich den nächsten Schritt und auch da gar nicht mehr den Leuten reinreden. Und dann war ich mir eigentlich nicht sicher, ob ich nochmal gründen will sofort. Mir hat auch die Arbeit an der Uni viel Spaß gemacht. Ich unterrichte in regelmäßigen Abständen, co-unterrichte ein Seminar an der Unternehmertum in München zu Startup-Marketing. Da habe ich überlegt, will ich das ein bisschen vertiefen und noch mehr an die Uni gehen? Aber dann habe ich einen alten Freund beim Fußballspielen getroffen, Anfang 2023, im Frühling 2023. Und Moritz und ich waren danach im Biergarten und dann haben wir über alkoholfreies Bier gesprochen und dann haben wir eine neue Firma gegründet, Zero Labs. Und das ist jetzt das, was ich aktuell mache. Und jetzt bin ich schon seit sensationellen 10 Tagen in der Bierbranche, also absoluter Experte.
Ja, da muss ich jetzt ja aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich bin großer Zero Labs Fan. Ich finde, also erstmal, ich liebe Bier. Ich trinke aber keinen Alkohol, deswegen ist das alkoholfreie Bier für mich perfekt. Und ich konnte es ja auch auf der Bits and Bretzels probieren. Das ist eine große Startup-Konferenz hier in München und da habt ihr das Bier letztlich erstmal zur Verkostung freigegeben. Und es schmeckt extrem gut, ne? Also ich kenne wirklich niemanden, der danach nicht komplett begeistert war. Und das Gute, es ist ja auch ohne Zucker.
Genau, also es hat 0,0% Alkohol, weil wir fanden, wenn alkoholfreies Bier, dann soll unser erstes auch wirklich konsequent 0% haben. Und Moritz hat relativ früh erkannt, dass diese Zuckerfreiheit auch Thema ist und hat sich darauf fokussiert. Der ist der Product Guy bei Zero Labs. So, wir sind zu zweit und zwei Gründer. Und dadurch ist es dann auch kalorienarm. Aber es war eben gar nicht so leicht, das mit dem Reinheitsgebot, weil das Reinheitsgebot einen ja im Positiven wie im Negativen, ne, beschränkt in der Art und Weise, was du reintun kannst. Hast ja nur 4 Zutaten. Und das war wirklich cool dann, dass das dann Bier jetzt entstanden ist, das wirklich auch komplex schmeckt, ja. Weil das war so ein bisschen unser Ziel, dass du eben nicht denkst, ein Kompromiss, sondern dass du denkst, geil, ein richtiges Upgrade. Ich habe irgendwie keinen Kater am nächsten Tag, aber habe trotzdem richtig leckeres Bier getrunken.
Und ich glaube, das Feedback war sensationell, ne? Also ich glaube, ich habe von niemandem gehört, der es nicht mochte.
Nee, also es ist ja immer als der Co-Founder jetzt zu sagen, ja, das war der Wahnsinn. Ja, das klingt dann immer so ein bisschen, genau, das klingt immer so ein bisschen auswendig gelernt. Was war tatsächlich so, dass wir auf der Bits and Pretzels knapp 1000 Flaschen Bier verteilt haben und das Feedback war super. Also, und das hat uns auch nochmal richtig bestärkt, weil du kennst es ja nur zu gut und so geht es wahrscheinlich auch allen Gründerinnen und Gründern. Das ist einfach, man, Selbstzweifel sind einfach so der größte Feind und man liegt so oft nachts wach und denkt, ah, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Und das hat mir nochmal so krass viel Energie gegeben aus irgendwie paar hundert Gesprächen, die ich da geführt habe mit Moritz und unserer Kollegin Silke, dass wir da einfach mitbekommen haben, so, wow, geil. We have a product, so. Der Product Market Fit, ja, das passt. Zumindest sagen das diese ersten Beta-Tester. Und das hat mir ein richtig, richtig tolles Gefühl gegeben.
Wie würdest du generell sagen, geht man an solche Themen ran? Du bist ja jetzt kein, oder Moritz und du seid beide nicht aus der Getränkeindustrie. Du hattest jetzt schon viel Erfahrung natürlich mit Food, durch mein Müsli, durch Jokolade. Aber grundsätzlich ist es ja trotzdem ein neues Themenfeld. Was würdest du sagen, sind da so die wichtigsten ersten Schritte, wenn man was anderes machen möchte?
Ich finde, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen wie beim Jura-Examen. Also das geht uns doch allen gleich. So 1,5 Jahre vor dem Examen siehst du so eine Examensklausur und hörst diese Stories und denkst, niemals werde ich in der Lage sein, ich weiß gar nicht mehr, wie viel sind es, 6, 7 Klausuren, I don't 6, remember.
Glaub ich, oder?
Genau, irgendwie 2 Wahlfach oder so. Mhm. Sagen wir mal 6, ja, dass du das hinkriegst, ja, zu und du liest, finde ich, die ersten Beispielklausuren und denkst dir, Alter, das geht doch gar nicht. Und genauso fühlt sich ja bei einer Gründung an. Du hast erstmal so eine abstrakte Idee und ich glaube, der Prozess ist wirklich relativ straightforward. Du hast dieses abstrakte Ziel, ich will ein Bier auf den Markt bringen, wie gesagt, Konzeptkreativität, wie mache ich das, wie soll das aussehen? Und dann brichst du es in Einzelschritte runter. Und ich will das gar nicht trivialisieren, das ist unterwegs schon anstrengend, aber das ist, glaube ich, echt mal der Schlüssel. So ein Endziel definieren, sich eine Zeitleiste dafür geben, wie beim Examen, sagen, in einem Jahr wollen wir damit fertig sein und dann einfach gucken, dass man es in so eine Art Projektplan packt und loszulegen. Und was Moritz, der hat mir damals ein sehr tolles Buch geschenkt, Oliver Berkemann, 4000 Weeks. Da geht es im Prinzip darum, du hast nur 4000 Wochen und im Leben auf der Welt und so ein paar Sachen sind einfach given. Zum Beispiel, dass man sich immer dass man nie ein Gefühl von Kontrolle oder Zen hat. Egal, was du machst, wenn du gar nichts machst, bist du gestresst. Wenn du krass viel zu tun hast, bist du gestresst. Wenn du deinen Schreibtisch komplett abarbeitest und alle deine E-Mail-Postfächer los leer machst, kriegst du am nächsten Tag genauso viele E-Mails zurück. Ja? Also das heißt, du erreichst eigentlich, egal was du machst, nie diesen Status perfekt. Ja? Und das aufs Business übertragen, wir haben halt auch gesagt, wir müssen jetzt einfach mal loslegen. Auch die Gastro, ich lerne jeden Tag neu, wie das ganze Business funktioniert und was da wichtig ist und so, aber obwohl wir zig Gespräche vorher geführt haben, kaum bist du auf dem Markt, ist dann doch wieder alles anders. Und das ist, glaube ich, so, ja, jetzt einfach das wichtigste Learning bei diesem ganzen Gründung. Egal, was ihr machen wollt, es wird immer jemanden geben, der sich besser auskennt in der Branche. Es wird immer jemanden geben, der sagt, das kann doch nicht sein. Und von meinem Müsli habe ich schon gelernt, wenn ganz viele Leute sagen, das ist doch eine scheiß Idee, dann ist man vielleicht sogar auf der richtigen Spur. Mhm.
Ja, klar. Und trotzdem ist Feedback natürlich wichtig, gerade wenn man startet. Also ich würde auch sagen, dass das einer unserer großen Vorteile am Anfang war, dass wir dann auch einfach mal gemacht haben und noch gar nicht mit dem Produkt, das wir jetzt haben, also mit der digitalen Plattform, an den Start gegangen sind, sondern die wurde ja im Laufe der Zeit zigmal modifiziert, angepasst an das, was der Kunde wirklich braucht. Und das hätten wir niemals vorher schon wissen können. Das kannst du eigentlich nur wissen, wenn du dann die ersten Kunden hast, die dir einfach super wertvolles Feedback geben.
Und egal, wie viel du testest, weißt du, das ist so, und deswegen habe ich immer so diesen Leitsatz so, always listen to feedback and never listen to feedback. Weil ich glaube, das ist die GründerInnen-Aufgabe, ist die Spreu vom Weizen zu trennen. Und zu wissen, wenn dir jemand sagt, ein Bier in einer rosa Flasche mit dem Namen, das kann man nicht verkaufen, das klingt nicht nach Genuss. Ja, es ist, also wer es noch nie gesehen hat, ist eine rosa Flasche, eine braune Flasche mit einem rosa Etikett, das heißt Zero Labs. Weil unser Marketing-Reasoning dahinter war, wir wollen so ein Statement setzen, wir wollen anders sein, wir konzentrieren uns rein auf alkoholfreie Biere. Wir können nicht das 15. Getränk sein in dem Segment, das auf diese, hey, Grillen, Barbecue-Abend mit Freunden und genau diese gleichen Bildsprachen und so verwendet. Das muss ein bisschen anders sein. Das muss auch in einem, Hubertus, mein Müsli-Mitgründer, hat das mal so schön gesagt, ihr müsst bei dem Etikett drauf schauen, dass das selbst im schlecht beleuchtetsten Späti, im hintersten Eck im Kühlschrank, dass man das da noch erkennt, da muss es noch distinktiv sein. Und deswegen, man ruhig Sachen auch anders machen und klar sagen alle Leute aus der Industrie meistens, egal welche Branche es ist, ja, das würde ich doch anders machen. Weil ihr seht ja was als UnternehmerInnen, was die anderen nicht sehen. Das ist ja das ist ja der Witz dahinter. Und da muss man es durchziehen. Und wenn man dann auf dem Holzweg war, dann gibt's ja dieses Lean Startup Methode von Eric Ries oder Steve Blank. Dann muss man halt den Kurs wechseln. Und deswegen finde ich es, glaube ich, immer wichtig, möglichst schnell an Start, möglichst schnell Feedback. Und dann nach einem halben Jahr weiß man so viel mehr, als man am Anfang wusste.
Nachdem du hier jetzt ja auch schon wirklich fürs Gründertum so ein bisschen geworben hast, könntest du dir überhaupt vorstellen, jemals irgendwo angestellt zu sein? Oder hast du schon mal in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet?
Ja gut, ich habe halt Nebenjobs gehabt oder habe eben eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe schon viele Chefinnen und Chefs gehabt in meiner Karriere und auch von, gerade in meiner Redaktionsausbildungszeit, von denen echt viel gelernt. Also das war, und ich glaube, ich kann mir das grundsätzlich schon vorstellen, aber ich glaube, ich hätte zwei Probleme. Das erste, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Konzern gehen würde, ich wüsste halt viele Dinge, die andere Leute über 20 Jahre vielleicht gelernt haben. Wie funktioniert sowas? Wie ist das Konzernleben? Da gibt's ja bestimmt auch so Regeln, genauso wie in der Startup-Branche. Die würde ich ja alle gar nicht kennen. Vielleicht würde ich da total vielen Leuten auf die Füße treten. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich da so, ich bin sehr unpolitisch zum Beispiel, was sowas angeht. Ne? Also unstrategisch müsste man, glaube ich, eher sagen, muss vielleicht mit dem lunchen oder mit dem. Also würde ich diese Secret Rules überhaupt beherrschen? Und das Zweite ist, was ich total toll finde und deswegen macht's mir auch so Bock, immer neue Sachen zu starten, ist so Wirkung spüren. Und das ist was in, ich glaube, je größer eine Organisation wird, desto schwieriger ist es, dass die einzelne Person spürt, was ihr Wirkungsbeitrag ist. Und das macht mir beim Gründen so Bock, dass wenn ich jetzt mit einer Gastronomin, mit einem Gastronomen morgen einen Termin habe und die Person sagt, ich bestell 4 Kisten, dann spüre ich richtig, was ich gemacht habe. Aber wenn ich eben nur ein Strategiepapier schreibe darüber, wie vielleicht eine Gastrolistung in Schweden möglicherweise nächstes Jahr das Unternehmen weiterbringen würde, dann ist Wirkung spüren halt gar nicht so easy. Und deswegen, um deine Frage mal so richtig ausführlich zu beantworten, sorry. Also ich habe überhaupt kein Problem da mit Autoritäten. ich glaube, ich hätte nur ein Problem damit, meinen Wertbeitrag nicht zu spüren. Und deswegen glaube ich, ist Gründen für mich eher der richtige Weg.
Gibt es denn noch Situationen, wo andere oder vielleicht auch du selbst sagst, okay, da merkt man meine juristischen Wurzeln?
Klar, also A, kriege ich in allen Projekten natürlich das Vertragsthema immer zugeschoben.
Ja. Das kenne ich gut.
Ja, kennst du gut, genau. Sehr das undankbar. Ist, glaube ich, dann halt so. Und ich glaube, was die Schattenseite des Juristendaseins ist, ist, dass man zig Probleme sieht, die anderen nicht sehen. Und dass man immer sagt, ja, Moment mal, aber daran haben wir ja noch nicht gedacht. Oder daran haben wir nicht gedacht. Oder was ist denn jetzt eigentlich für den Fall? So wie es halt ja auch bei einer guten Vertragsprüfung so, ne?
Ja.
Das so.
Jede Eventualität muss irgendwie abgedeckt
genau.
sein.
Und das ist, glaube ich, der Fluch so dieses Studiums, ja, dass man halt wirklich diese ganzen Eventualitäten sich anguckt. Und gerade Deutschland von Steuerrecht bis Lebensmittelrecht, da gibt es ja so viele Dinge, die du beachten kannst. Das wird ja auch in vielerlei Hinsicht, ist zumindest meine anekdotische Evidenz, dass es auch komplexer wird. Und deswegen, ja, das ist der Fluch. Aber ich fand das Studium, kann man sagen, dass Jura so eine Art Studium Generale ist. Ich finde schon irgendwie, ne, du weißt ja irgendwie am Schluss, wie ein Gesetzgebungsverfahren funktioniert. Du weißt, wie logisch gedacht wird. Du weißt irgendwie, wie die Organe dieses Staates miteinander interagieren und so. Und ich fand das wirklich cool und lehrreich. Und ja, das Examen für meinen Weg hätte das jetzt nicht gebraucht. Ja, da wäre ich jetzt dankbar gewesen. Ich hätte irgendwo so rechts auf so einen Bachelor-Track abbiegen können und irgendwie das mir halt einen minderen, in Anführungszeichen, oder einen Abschluss zu machen. Minder will ich nicht sagen. Ich will das gar nicht werten, sondern einen Abschluss zu machen, der mich halt vielleicht nicht für krasse Laufbahnen qualifiziert, aber der mir die Möglichkeit gibt, zumindest zu sagen, hey, ich habe das abgeschlossen, ist ja auch wichtig. Genau. Aber ich verdanke dem Jurastudium viel, hatte tolle Professorinnen und Professoren, also kann da eigentlich nichts Schlechtes sagen.
Ja, Passau ist auch natürlich eine sehr besondere Uni, finde ich, um dort Jura zu studieren. Man fühlt sich dort sehr wohl.
Ja, und das ist ja einfach, du weißt ja auch, ich finde so, ich kenne natürlich nicht so viele Unis, aber as close as it gets to Campus Experience, dass man halt wirklich das Gefühl hatte, das Studium oder die Studierenden bilden so ein bisschen mit eine der Säulen der Stadt. Und das fand ich schon eine ganz tolle Atmosphäre.
Zu 100%. Jetzt bist du dem Journalismus ja nicht komplett abhanden gekommen. Du bist auch Autor geworden.
Ja.
Und hast zwei Bücher geschrieben. Wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes. Das erste war Machen, das Startup-Buch der Müsli-Gründer. Und das zweite und auch recht aktuelle von dir, Von Null auf Welt, dein Einstieg in Startup-Marketing. Wie kam es denn dazu, dass du dann doch nochmal gesagt hast, okay, ich habe journalistische Wurzeln und die möchte ich jetzt auch irgendwie nochmal umsetzen?
Ja, also mir macht einfach Schreiben, ich poste auch fast täglich auf LinkedIn zu allen möglichen, vor allem Marketing-Themen. Mir gibt Schreiben einfach, ist auch wieder ein Energiethema. Es gibt mir krass viel Energie, so meine Gedanken zu sortieren. Das macht mir so Bock. Und so ein Buch ist ein cooles, also für mich, ich weiß nicht, ob man das allgemein sagen kann, ich ziehe viel Kraft aus komplexe Aufgaben, die einem auch manchmal einen Tick zu anstrengend sind, die zu bewältigen. Das finde ich schön. Und da geht es mir gar nicht darum, auch bei dem zweiten Buch geht es mir gar nicht darum, dass da irgendwie bin ich auch mit dem Fachbuch weiter von entfernt, aber Bestseller-Autor werde. Und da geht es mir gar nicht so sehr um öffentliche Anerkennung. Mir geht es darum, selber so ein Projekt zu tackeln. Und deswegen, das erste Buch habe ich zusammen mit meinen Müsli-Gründern, mit Philipp und Hubertus geschrieben. Da ging es uns einfach mal darum, nach 10 Jahren Müsli mal aufzuschreiben, was wir gelernt haben. So ein Buch, das wir uns selber gewünscht hätten, weil es im deutschsprachigen Raum gefehlt hat und weil viele von den amerikanischen Büchern halt sehr, sehr breit bleiben, weil das ist auch zum Schreiben natürlich schöner, sehr, sehr visionär, aber es ist dann schwierig, so ist in actionable steps runterzubrechen. Und als ich dann Startup-Marketing ein paar Mal unterrichtet hatte, habe ich halt auch gedacht, denke ich auch immer noch, es fehlt so ein deutschsprachiges Werk, das dir relativ konkret sagst, was du eigentlich machen musst. Weil wenn in einem Buch steht, du musst ein Werteversprechen formulieren oder so, dann hilft dir das schon. Aber ich fand, es muss halt mal ein Buch geben, das sagt, pass auf, du hast folgende Marketingkanäle zur Auswahl und ich würde mich mal auf ein oder zwei konzentrieren und so würde ich das abarbeiten. Und das habe ich geschrieben und das habe ich auch self-published, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Kann man bei Amazon kaufen. Und ich will eigentlich nächstes Jahr auch ein drittes Buch schreiben, ja, weil mir der Prozess einfach Spaß macht.
Um was wird's gehen?
Der Arbeitstitel, also ich habe zwei Projekte im Kopf. Das eine ist, was ich einfach mit unfassbarer Leidenschaft liebe, ist Musik. Und ich würde einmal gerne auch über Musik schreiben. ich habe ein bisschen überlegt, so die Parallele zu Startups zu schlagen, aber da landest du halt schnell so bei Klischees, so ja, Startup findet viel Arbeit im Untergrund statt, bis man das Produkt mal sieht. Beim Jazz zum Beispiel ist es genauso, du musst irgendwie stundenlang üben, über Jahre bist du mal und so. Mhm. Aber das sind so Bilder, die sind ja relativ offensichtlich. Frage ich mich, braucht es da jetzt ein Buch? Und es gibt vielleicht andere Leute, die kompetent über Musik schreiben können. Und deswegen glaube ich, the mental game of starting a startup, also wirklich dieses so Klarkommen mit Selbstzweifeln, mit allem, was da auf dich einprasselt, auch als bei uns jetzt die Meta-Ads losgegangen sind bei Zero Labs, also auch die echt harten Kommentare, die da so auf dich niederprasseln. Das Internet kann ja da erbarmungslos sein. Da was zu schreiben, was vielleicht Menschen Kraft gibt, dass sie so erkennen, das geht eigentlich allen so. Ja, alle haben Struggles und egal wie erfolgreich du bist, es gibt ja selten diesen Punkt, wo du sagst, jetzt fällt die ganze Last von mir ab. Darüber würde ich ganz gerne mal schreiben.
Hast du da negative Erfahrungen gemacht? Also habt ihr viel Kritik auch bekommen oder auch unter der Gürtellinie Kritik für euer alkoholfreies Bier?
Ja, ach, genau. Also kurzer Exkurs ins Marketing. Wie hat früher Online-Marketing funktioniert? Wie funktioniert Online-Marketing heute? Früher hast du eigentlich sehr viel Zeit mit dem Targeting verbracht. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Du hast dir überlegt, wie könnte so meine Persona aussehen und versucht da relativ zielgerichtet auch auf eine bestimmte Person hin deine Ads zu schalten. Heute ist es eigentlich eher so, dass man in der Regel den Algorithmus erstmal losschickt, Targeting Deutschland, ja, und die Creatives, also die Werbeanzeigen, ob statisch oder Video, machen eigentlich die Arbeit. Und der Algorithmus probiert dann natürlich verschiedenste Zielgruppen aus. Und wenn der halt sagt, ja, irgendjemand hat Bier im Profil, ja, so, und das ist halt jemand so, und der kriegt dann die rosa Zero Labs Flasche zu sehen. Da gab es halt öfter Kommentare, die, ja, wo ich mir immer denke, why, how, wie, was macht es mit dir? Warum gibst du diese krasse negative Energie weiter? Aber es gibt ja noch ganz andere Dinge, kennst du ja auch, ne? Dass du vor allem Leute, die zum Beispiel Solo-Founder sind, mit wem kannst du da eigentlich drüber sprechen? Finanzielle Ängste, Burnout, sich zu sehr in so Themen reinfuchsen. Und das ist, glaube ich, so eine Seite, die, es gibt ja auch Studien, die sagen, dass Gründerinnen und Gründer eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie von Mental Illness betroffen sind. Und also ich hoffe, ich verwende jetzt das richtige Vokabular oder dass sie zum, also ich weiß nicht, ob Mental Illness dann das richtige Wort ist. Jemand, der sich da besser auskennt, kann das vielleicht besser kommentieren, aber dass sie zum Beispiel von Anxiety und solche Dinge, das halt ein Thema ist. Und da, ja, ich finde, das ist einfach wichtig, da mal drüber zu schreiben, dass Gründen auch ein fordernder Prozess ist für viele Menschen, vielleicht nicht für alle, aber und das, weil manchmal hilft es ja einfach nur zu lesen, dass es eigentlich den meisten so geht und dass es sich auch quer durch alle Erfolgslevel zieht. Und ich glaube, da würde ich gerne mit Expertinnen und Experten sprechen, die das gut beurteilen können und da was schreiben, was Menschen irgendwie durch diese anstrengenden Zeiten hilft.
Ja, super wertvoll und gibt natürlich auch so ganz ehrliche Einblicke, ne? Also es geht nicht nur darum, nach außen zu zeigen, okay, es lief immer alles nur steil bergauf, sondern es gibt auch ganz viele Tiefen, die eigentlich nicht so nach außen hin thematisiert werden und dadurch schnell das Gefühl geben, es ist nur bei mir so. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt davon.
Finde ich auch.
Da auch nochmal der Hinweis an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Max, du machst das ja auf LinkedIn. Du hast schon gesagt, du postest fast täglich. Ich finde es bei dir ganz besonders und extrem spannend. Du nimmst einen immer mit auf die Reise, ne? Also auch als du dieses Buch geschrieben hast oder dieses Buch dann veröffentlicht hast, hast du genau geschrieben, wie du das jetzt machst in dem Self-Publishing-Verlag und was da die Vorteile sind. Hast auch ganz viele Zahlen dazu veröffentlicht. Das machen auch ganz wenige. Und ich finde, da ist ein wahnsinniger Mehrwert. Also gerade in Zeiten, in denen wir uns natürlich auch alle fragen, wo liegt eigentlich noch der Mehrwert von Social Media? Wie viel wollen wir konsumieren und was bringt uns dieser Konsum eigentlich? Finde ich, bist du ein totales Beispiel dafür, dass du wirklich so deine Reise aufzeigst. Mit Zero Labs macht ihr das auch gerade, auch auf Instagram. Kann ich auch große Follower-Empfehlungen geben, weil das ist cool, einfach auch zu sehen, okay, das sind genau diese kleinen Schritte, von denen du sprichst, ne?
Ja, also vielen Dank erstmal für den Shoutout und ich finde das eben so wichtig, dass da ist zum Beispiel Johannes Klisch von Snox auch ein super Beispiel, einfach wirklich zu schreiben, welche Marketing-Channels laufen auch gut. Ja, deswegen sage ich auch so, Zero Labs, so, wir haben jetzt mit Meta-Ads angefangen. Meta-Ads sind, glaube ich, gut für Startups, weil da kannst du viel ausprobieren. Sicher nicht für jedes, aber für uns Consumer funktionieren sie hoffentlich gut. Ja, 10 Tage Daten traue ich mich noch nicht, verlässliche Aussagen zu treffen. Und ich wünschte, dass, also unsere Aufgabe von Startup-Verband bis individuelle GründerInnen ist es, glaube ich, dass wir Unternehmertum schon vorantreiben. Und das können wir, glaube ich, gut, indem wir auch transparent darüber berichten und schreiben. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade Menschen, die das eben nicht familiär schon in die Wiege gelegt bekommen, auch mal lesen müssen, dass alle die gleichen Probleme haben und dass das nicht irgendeine Superpower ist und dass man das einfach als Option wirklich für sich überlegen sollte. Und ich glaube, wir brauchen in Europa und in Deutschland einfach Unternehmertum. Das ist ganz wichtig, dass wir da auch weiterhin am Ball bleiben. Und deswegen, ja, will ich da halt meinen Mini-Promille-Beitrag leisten, dass, um da vielleicht dem einen oder anderen zu helfen, ihre Träume oder ihre Ideen zu realisieren.
Gibt's denn so zum Abschluss noch ein großes Learning in deiner Karriere, beziehungsweise einen Tipp, den du unbedingt noch mitgeben willst?
Dass man wirklich loslegen muss, weil Bekannter von mir, Raoul Krauthausen, der hat das mal so schön die Analyseparalyse genannt. Die Analyseparalyse ist so krass, weil du bleibst so schnell stecken in diesem, das kann ja gar nicht klappen, weil, aber du weißt, wie wir jetzt ja schon mehrfach in diesem Gespräch gesagt haben, du weißt es erst, wenn du wirklich losgelegt hast, dass ob es funktioniert und was funktioniert. Und deswegen ist mein größtes Learning, und da habe ich auch von Moritz nochmal richtig viel mitgenommen, einfach irgendwann anfangen. Und dann werden die Karten eigentlich erst so richtig verteilt. Und dann musst du gucken.
Wenn man jetzt als Kanzlei seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterin was Gutes tun will und sagt, okay, die brauchen auch dringend mal ein alkoholfreies Bier ohne Zucker, das richtig gut schmeckt, kann man sich da dann direkt an euch wenden? Also ist das schon möglich?
Das wäre eigentlich ein geiles Siegel auf den Flaschen, so vom BGH empfohlen oder so. wir beliefern auch Büros und Startups und man kann zum Beispiel mir auf LinkedIn schreiben, man kann an max@zerolabs.co schreiben. Ich kümmere mich sofort und ich glaube, dass ein zuckerfreies, alkoholfreies Bier, das macht doch eigentlich jeden Schriftsatz besser.
Auf jeden Fall. Und es macht einfach auch Spaß, mal was Neues auszuprobieren, was dann auch so gut schmeckt.
Finde ich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit, Max. Das war ein super, super spannendes Gespräch. Ich habe selber total viel aus diesem Gespräch mitgenommen und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung und für die Zeitreise zurück in die Passauer Zeiten. Der hat mir auch viel Spaß gemacht.
Ja, da müssen wir jetzt noch ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
Dankeschön.
Das war Max Wittrock.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.